¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Onda fährt nach Wien. Jawohl, auch wir sind dabei, wenn in dieser Woche die Mächtigen der nördlichen und südlichen Hemisphäre beim EU-Lateinamerika-Gipfel in Wien ihr Stelldichein geben werden. Dazu mehr in unseren nächsten Sendungen. Doch nun seid herzlich willkommen zum neuen Onda Info, das euch über aktuelle Ereignisse und Trends aus Lateinamerika informieren möchte. Ganz aktuell sind leider die Ereignisse in der mexikanischen Stadt Atenco. Hunderte von Verhafteten, schwerste Misshandlungen und Vergewaltigungen und mindestens ein Todesopfer. Um Gelände für ein Walmart zu räumen, machte die mexikanische Polizei kurzen Prozess mit Straßenhändlern und ihren Sympathisanten. Unsere Korrespondenten in Mexiko haben dazu einen exklusiven Beitrag geschickt. Am 1. Mai demonstrierten Hunderttausende Migranten auf den Straßen von US-amerikanischen Großstädten und zelebrierten ihren Day Without Immigrants. Auch über diese Bewegung und das neue Selbstbewusstsein der Migranten in den Vereinigten Staaten werdet ihr ausführlich informiert. Und schließlich machen wir euch mit Idea Villarino bekannt, der großen alten Dame der uruguayischen Poesie, die hierzulande noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Wir hoffen, dass sich das schnell ändern wird. Viel Spaß und ein kurzweiliges Vergnügen wünschen euch eure Ondistas.
Österreich freut sich, Gastgeber
des 4. Gipfels der Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union, Lateinamerika
und der Karibik zu sein,
der am 12. Mai in Wien
stattfinden wird.
Handel gleich Wachstum gleich Wohlstand und Frieden. Die hohe internationale Politik und Geschäftswelt trifft sich wieder einmal.
Zugleich werden in Wien auch die sozialen Bewegungen aus beiden Kontinenten ihre Stimme erheben. Von wegen globalisierte Wunderwelt.
Auch Onda und Radio Matraca fahren nach Wien. Wir berichten für euch live vom offiziellen und vom Alternativgipfel.
Im Vorfeld, währenddessen und danach. Mit Interviews, Hintergrundbeiträgen, Einschätzungen.
Per Livestream und natürlich auf unserer Homepage www.npla.de.
Vom 10. bis 13. Mai aus Wien.
Klick's an und hör rein.
Am Morgen des 3. Mai kam es in der Gemeinde San Salvador Atenco, nördlich von Mexiko-Stadt, zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizeieinheiten und einem Bündnis aus Straßenhändlern und einer Campesino-Organisation. Was mit einem Einsatz gegen einige Blumenverkäufer begann, entwickelte sich im Laufe des Tages zu weitläufigen Straßenschlachten. Die Aufständischen hielten zwischenzeitlich mehrere Polizisten als Geiseln versteckt. Polizeiverbände nahmen über 100 Menschen fest. Ein Dorfbewohner erzählt.
Es gab Auseinandersetzungen, weil die Polizei auf den Markt kam, um die Blumenverkäufer von dort zu vertreiben. Die Polizei setzte Tränengas ein. Eine der Gasgranaten tötete einen 14-jährigen Jungen.
Inzwischen ist klar, dass der Jugendliche nicht durch eine explodierende Gasgranate, sondern durch ein Projektil starb. Der Einsatzleiter bestreitet jedoch, dass die Polizeikräfte Waffen dieses Kalibers getragen hätten. Der Polizeieinsatz hatte zudem keine rechtliche Grundlage. Der Konflikt zwischen den Blumenhändlern und dem Gemeinderat von Atenco schwelt seit längerem. Das Argument, in den Plänen für die Neugestaltung des Dorfzentrums sei schlichtweg kein Platz für Straßenstände. Anfang Mai wurde jedoch mit dem Gemeinderat ausgehandelt, zunächst weiterhin auf der Straße verkaufen zu dürfen. Warum es trotzdem zu dem Angriff kam, ist unklar. In den folgenden Stunden verschanzten sich einige Händler in einem Haus in Atenco. Sympathisanten blockierten mit brennenden Autoreifen die Zufahrtsstraßen in den Ort. So konnte verhindert werden, dass die anrückenden Spezialeinheiten der Bundespolizei das Dorf vollständig einnahmen. Das verbarrikadierte Haus wurde dennoch gestürmt. Die Tageszeitung La Jornada veröffentlichte den Brief eines dort Festgenommenen.
Am 3. Mai, circa um 16 Uhr, rückten Polizisten und Beamte der Spezialeinheit vor. Es waren noch mehr Aufstandsbekämpfungsbeamte gekommen, mit Gewehren, die Gasgranaten abschießen, Langwaffen und Pistolen. Unser Haus war umstellt und sie begannen mit Tränengas anzugreifen. Sie brachen die Türen der Nachbarhäuser auf, um übers Dach ins Haus zu kommen. Drinnen schlugen sie mit Schlagstöcken und Waffen auf die Compañeros in den Zimmern ein, auch auf die, die schon verletzt waren. Die Frauen wurden misshandelt. Sie zogen ihnen den BH aus, bekrapschten ihre Brüste und den Genitalbereich. Sie haben nicht aufgehört, uns zu schlagen, bis wir auf den Polizeifahrzeugen waren. Einige wurden kriechend die Treppen heruntergeschleift und auf dem Boden liegend weitergeschlagen. Danach haben sie uns auf die Füße gestellt, um uns weiter mit Knüppeln auf den Kopf zu schlagen. Die meisten von uns haben Kopfverletzungen. Viele von uns konnten nichts mehr sehen oder waren bewusstlos vom Tränengas.
Am Nachmittag waren bereits über 100 Menschen in Atenco verhaftet worden. Die Nachrichten von den Straßenschlachten erreichten einige Stunden später auch das 40 Kilometer entfernte Mexiko-Stadt. Dort traf sich gerade der EZLN-Sprecher, Subkommandante Marcos, mit Anhängern der sogenannten anderen Kampagne. Die zapatistische Initiative setzt sich im Wahljahr 2006 für politisches Engagement jenseits der Stimmzettel ein. Der dauervermummte Guerillero rief zur Solidarität mit der Bevölkerung in Atenco auf. Der militärische Teil der Zapatisten wurde in Alarmstufe Rot versetzt, die autonomen Gemeinden in Chiapas geschlossen. Dem Aufruf folgend trafen bis zum Abend vor allem Studenten aus Mexiko-Stadt und Punks der zapatistischen Karawane in Atenco ein. Ein Teilnehmer der Karawane berichtet.
Als Marcos zur Unterstützung aufrief, war ich im unabhängigen Medienzentrum in Mexiko-Stadt zusammen mit Maria, das ist eine der mittlerweile deportierten Spanierinnen, kam ich dann so gegen 9 Uhr zum Teil zu Fuß wegen der Straßensperren in Atenco an. Auf den besetzten Straßen befanden sich ältere Frauen, einige Mitglieder der Karawane und Studenten. Die Situation war ruhig, es wurde gegessen und Molotow-Cocktails vorbereitet. Die Barrikade, an der ich war, konnte nur sehr kurz gehalten werden, da nur circa 30 Personen Widerstand leisteten. Außerdem wurde sehr starkes Tränengas eingesetzt und ich bin dann wie alle losgerannt und habe mich eine Zeit lang in einem Rohbau versteckt, bis mich dann eine Frau in ihr Haus gelassen hatte. Dort konnte ich in den Live-Berichterstattungen, in den Nachrichten mitverfolgen, wie einige Straßen weiter die Menschen brutal festgenommen wurden. Mit Maria habe ich inzwischen telefoniert. Auch sie berichtet von massiven Misshandlungen und sexuellem Missbrauch.
Nach etwa 2 Stunden hatten die Sicherheitskräfte Atenco vollständig eingenommen. Schwerverletzte Menschen wurden auf die Ladeflächen der Polizeifahrzeuge geworfen. In den folgenden Stunden wurde die Gemeinde systematisch nach weiteren Flüchtlingen durchsucht. Türen wurden eingetreten und noch einmal 100 Menschen festgenommen. Auf einen Studenten wurde aus kurzer Entfernung eine Gasgranate abgefeuert. Er liegt im Koma. Diesmal erreichte die Neuigkeit aus Atenco bereits gegen Mittag die Hauptstadt. Dort hatten Unterstützer ein halbes Dutzend Schnellstraßen gesperrt. Über Megafone wurden die dort Versammelten stündlich über die aktuelle Lage in Atenco informiert.
Um 7 Uhr morgens nahmen Polizeieinheiten San Salvador Atenco ein. Sie fielen in die Häuser ein und suchten nach Personen, die dann verprügelt wurden. Auch Leuten von außerhalb, die zur Unterstützung gekommen waren, erging es genauso. Viele der Leute, die sich noch im Ort versteckt halten, sind schwer verletzt und haben keine Möglichkeit, von einem Arzt versorgt zu werden.
Wer nicht an den Demonstrationen oder Straßenblockaden teilnahm, wurde in Radio und Fernsehen nur lückenhaft über die Repressionen informiert. Vor allem Sender der dominierenden Medienkonzerne TV Azteca und Televisa machten mit ihrer Bildauswahl und ihren Kommentaren Stimmung gegen die Aufständischen. Präsident Vicente Fox rechtfertigte den brutalen Einsatz der Sicherheitskräfte als Notwendigkeit zur Wiederherstellung des sozialen Friedens.
Importante saber esto, ya que pues bueno, desde acá afuera estamos viviendo otra situación y allá adentro pues siguen peleando, siguen dando ahora sí que de qué hablar y han iniciado una huelga de hambre.
Nur die Internetseiten des Zentrums der freien Medien in Mexiko-Stadt und des freien Uniradio Gehuelga erstatteten aktuell Bericht über die Lage in Atenco. Listen mit Namen von Verschwundenen wurden veröffentlicht und über die Situation der von Deportation bedrohten Inhaftierten informiert. Mittlerweile wurden zwei Spanierinnen, eine Deutsche sowie eine Chilenin und ein Chilene abgeschoben. Über 200 Personen sind in Haft. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet organisiertes Verbrechen. Etliche Personen werden weiterhin vermisst. Subkommandante Marcos will nun bis zur Freilassung aller Gefangenen in Mexiko-Stadt bleiben und hat zur internationalen Solidarität mit den Betroffenen aufgerufen.
Para el extranjero, se va para trabajar, se va, y lo vamos a extrañar, se va muy lejos del barrio para nunca regresar.
Politische Kundgebungen, Warnstreiks und Massendemonstrationen zum 1. Mai sind in den USA nicht gerade üblich. Doch in diesem Jahr kam alles anders. Allein in Los Angeles waren rund 600.000 Demonstranten auf den Straßen. Dazu reihen sich Protestzüge in New York, Chicago und anderen Großstädten mit weiteren Hunderttausenden Besuchern. Teilnehmer an den Demonstrationen und Streiks waren vor allem Migranten aus Lateinamerika. Bereits seit März rufen Organisationen wie zum Beispiel CHILA, Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, zu Großdemonstrationen auf. Sie protestieren gegen geplante Verschärfungen der Einwanderungsgesetze sowie die zunehmende Marginalisierung und Kriminalisierung der Migranten in den USA. Der Day Without Immigrants am 1. Mai war der vorläufige Höhepunkt des Protestes und sollte die US-Amerikaner daran erinnern, dass ohne die schätzungsweise 12 Millionen illegalen Arbeitskräfte ihre Wirtschaft nicht funktionsfähig ist. Tatsächlich traf der Aufstand landwirtschaftliche Betriebe im Süden des Landes sowie die großen Häfen in Oakland und Los Angeles empfindlich.
Wir fordern die Legalisierung von allen Migranten. Wir wollen frei und nicht mehr die Sklaven der Gringos sein. Wir wollen Gleichheit und dass sie uns zuhören. Wie kann es sein, dass Präsident Bush auf illegale Weise in den Irak einmarschiert ist, während man uns aus dem Land werfen will?
Wie diese Frauen nutzten viele Lateinamerikaner den Day Without Immigrants, den Tag ohne Migranten, um auf ihre Lebenssituation aufmerksam zu machen. Zu der Kundgebung in Los Angeles kamen viele mit der ganzen Familie. Die Älteren stammen noch aus Mexiko oder Mittelamerika. Sie leben und arbeiten seit Jahren illegal im Land, während ihre Kinder in den USA geboren sind, die US-Staatsbürgerschaft besitzen und dort zur Schule gehen. Das ist auch der Fall bei den beiden Mexikanern Alvaro de la Cruz, der ohne Papiere in einem Restaurant arbeitet, und Francisco Morales, der ebenfalls ohne Papiere in einer Textilfabrik angestellt ist.
Ich bin heute nicht zur Arbeit gegangen. Vielleicht werden sie mich feuern. Außerdem haben wir heute die Kinder nicht zur Schule geschickt und waren nicht einkaufen. Wir tun das alles, um unsere Stimme zu erheben und um zu zeigen, dass wir existieren. Und dass dieses Land ohne uns Latinos nichts wäre. Die Wirtschaft würde ohne uns nicht funktionieren. Wir wollen, dass die Regierung sieht, dass die Familien vereint sind. Sie sollen sehen, dass wir alle tüchtige Familien sind und keine Kriminellen oder eine Last. Alle arbeiten Tag für Tag, um für ihr Leben selbst aufzukommen. Darauf will ich heute aufmerksam machen.
Vor allem die neue Mobilisierungsfähigkeit der Hispanics schreckt die Öffentlichkeit und die politische Klasse in den USA auf. Viele Beobachter ziehen bereits Parallelen zwischen den Großdemonstrationen und der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Wie damals die Afroamerikaner zeigen heute lateinamerikanische Migranten People Power auf den Straßen, um so ihre politischen und sozialen Rechte einzufordern. Begleitet wurden die Proteste zum Day Without Immigrants von Solidaritätsaktionen in Mexiko, wo zum Boykott von US-Produkten aufgerufen wurde. Jährlich schicken Arbeiter aus den USA 20 Milliarden Dollar nach Mexiko zu ihren Familien, gleich hinter dem Erdöl die wichtigste Einnahmequelle des Landes.
Inmigrante hay que darse a respetar, del racismo cáncer de la humanidad. Inmigrante ya tomaste la ciudad, un millón de voces gritan basta. Gritan basta, basta ya!
Viele der Aktivisten wollten am 1. Mai in den Vereinigten Staaten aber vor allem eines deutlich machen. Sie fühlen sich als hart arbeitende US-Patrioten. Stars and Stripes schwenkend erinnerten sie daran, dass die Identität der USA auf Immigration und Integration beruht. Ihr könnt nicht ohne uns, lautete die selbstbewusste Botschaft des Streiktages. Angelica Salas von CIRLA, der Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, ist überzeugt, dass sie auch angekommen ist.
Die Migranten tomaron su futuro en sus manos, decidieron marchar, decidieron
Die Migranten haben die Zukunft in ihre eigene Hände genommen. Sie haben sich entschieden zu demonstrieren und andere Maßnahmen an diesem Tag zu ergreifen. Wir sehen, dass sich die Menschen dieser Sache verpflichtet fühlen und weiterkämpfen. Heute haben wir allen gezeigt, wie wichtig die Migration für die Wirtschaft dieses Landes und vor allem für den Wohlstand von allen hier sind. Außerdem gab es eine wirkliche Vereinigung der gesamten Migranten-Community und ihrer Freunde. Es demonstrierten nämlich nicht nur die Migranten, die keine Papiere besitzen, sondern auch diejenigen, die mittlerweile ihre Papiere oder eine Aufenthaltserlaubnis haben, genauso wie US-Bürger, die ihre Solidarität zeigen wollten. Ich denke, heute haben wir dem Senat und unserer Regierung deutlich gemacht, dass wir eine gerechte Reform der Migration benötigen.
Auslöser für die seit März andauernden Demonstrationen war ein von den Ultrakonservativen im US-Repräsentantenhaus eingebrachter Gesetzesentwurf, der die Deportation von illegalen Einwanderern sowie eine 1000 Kilometer lange Mauer an der mexikanischen Grenze vorsah. Doch Präsident Bush machte sich gegen seine Partei für einen auch von den Demokraten getragenen Alternativentwurf stark. Geplant sind nun schärfere Kontrollen an den US-Grenzen, eine Teillegalisierung der illegalen Arbeiter und eine sanfte Erhöhung der Einwanderungsquote.
Inmigrante hay que darse a respetar, del racismo cáncer de la humanidad. Inmigrante ya tomaste la ciudad, un millón de voces.
Die jüngsten Auseinandersetzungen sind Teil eines lange schon schwelenden Kulturkonfliktes in der US-Gesellschaft, der oft auch über die Parteigrenzen hinweg ausgetragen wird. Auf der einen Seite die USA als Einwanderungsland, als Schmelztiegel der religiösen, ethnischen und kulturellen Vielfalt. Auf der anderen Seite die Idee einer angelsächsischen, christlichen und englischsprachigen Leitkultur.
Präsident Bush setzt sich für die Hispanics aber wohl vor allem wegen den wirtschaftlichen Konsequenzen ein, die durch einen Wegfall der illegalen Arbeiter zu befürchten wären. Auch ein möglicher Verlust von Hispanic-Wählerstimmen könnte eine Rolle gespielt haben. Nur die Hälfte der Hispanics in den USA sind bisher zum Urnengang zugelassen. Das sind aber bereits 6% der Gesamtstimmen. Dazu noch einmal Angelica Salas.
Wir sind davon überzeugt, dass sich nichts bewegen wird, solange wir nur demonstrieren. Deswegen ist das Motto, heute demonstrieren wir, morgen wählen wir, ein wichtiger Teil unserer Strategie. Wenn wir unsere potenzielle Macht an den Urnen nicht ausschöpfen, dann werden sich auch die Politiker nicht rühren. Das ist Bestandteil unseres Kampfes. Wir müssen eine Agenda etablieren, die sowohl die massive Mobilisierung als auch das politische Projekt beinhaltet.
Yo desde hace como 18 años que estoy aquí y no he ido a mi país. No he podido ir porque no tengo los papeles. Nosotros aquí ya dejamos nuestra vida. Ya hemos trabajado aquí mucho, ya nos hemos terminado la espalda aquí de trabajar. Y nos vamos a ir a nuestro país ya terminados, sin nada, sin dinero, sin nada.
Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé, clandestino. Argelino, clandestino. Mexicano, clandestino. Marihuana,
ilegal. ¿Sabes? Dijiste nunca. Nunca fui tan feliz como esta noche. Nunca. Y me lo dijiste en el mismo momento en que yo decidía no decirte, ¿sabes? Seguramente me engañó. Pero creo. Pero esta me parece la noche más hermosa de mi vida.
Weißt du, hast du gesagt? Nie. Nie bin ich so glücklich gewesen wie heute Nacht. Nie. Und du hast es mir im selben Augenblick gesagt, in dem ich beschloss, dir nicht zu sagen? Weißt du? Sicher mache ich mir was vor. Aber ich glaube, aber mir scheint, das ist die schönste Nacht meines Lebens.
Diese Verse stammen von Idea Villarino. Die Dichterin aus Montevideo, Uruguay, ist ein Phänomen. In ihrem langen Leben hat sie nur wenig veröffentlicht. Im Grunde sind es nur 4 Gedichtsammlungen. Trotzdem zirkulieren ihre Gedichte in Zeitschriften, Raubdrucken oder Anthologien. Es gibt sie auf Lesezeichen, Ansichtskarten und Plakaten. Ja, sogar als Graffiti sind ihre traurigen Zeilen auf Montevideos Mauern verewigt. Idea Villarino, mittlerweile weit über 80 Jahre alt, lebt seit Jahrzehnten zurückgezogen, irgendwo im Zentrum Montevideos, umgeben von Büchern und Katzen. Standhaft verweigert sie Interviewwünsche, Preise und Ehrungen nimmt sie sowieso nicht an. Und trotzdem ist ihre Popularität in Uruguay und auch über die Landesgrenzen hinaus ungebrochen. Immer wieder von Neuem entdecken und lieben sie die neuen und jungen Generationen, trotz all der Stille und Zurückgezogenheit, die sie umgeben.
Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, y si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazo sin piedad.
Wenn ich heute Nacht sterben würde, wenn ich sterben könnte, wenn ich stürbe, wenn dieser wilde, endlose Coitus, dieser Kampf ohne Erbarmen, diese Umarmung ohne Pardon, dieser Kuss ohne Nachgeben zum Höhepunkt käme und abflaute. Wenn ich jetzt gleich, wenn ich jetzt die Augen verdrehte und stürbe, spürte, dass es ein Ende hat, dass der Drang weg ist und das Licht kein Bündel von Messerklingeln mehr wäre und die Luft kein Bündel von Messerklingeln mehr wäre und der Schmerz der anderen und die Liebe und Leben und alles kein Bündel von Messerklingeln mehr wäre und mit mir aufhören würde, für mich aus sei, für immer, und nicht mehr wehtun würde, und nicht mehr wehtun würde.
Es ist diese kompromisslose, autobiografische Poesie, mit der Idea Villarino ihre Leser in den Bann schlägt. Sie erfindet nichts, sondern vertraut vielmehr einzig ihren Empfindungen und Erinnerungen. Sie verzichtet auf Satzzeichen, Orientierungen, Pausen. Einzig die Art, wie ihre Gedichte gelesen werden, entscheiden über den Verständigungsgrad. Zentrum ihrer Poesie wird ihre unglückliche, qualvolle und selbstzerstörerische Liebe zu dem Schriftsteller Juan Carlos Onetti. Gerade diese Gedichte werden zu Poemen der erfüllten wie verschmähten, reinen wie schmutzigen, gegenwärtigen wie abwesenden Liebe, bar jeder Rhetorik und von solch einer Intensität, die es unmöglich macht, sich ihnen zu entziehen.
Tal vez tuvimos solo 7 noches. No sé. No las conté. ¿Cómo hubiera podido?
Vielleicht hatten wir nur 7 Nächte. Ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gezählt. Wie hätte ich sie auch zählen können? Vielleicht nicht mehr als 6. Oder waren es 9? Ich weiß nicht. Aber sie waren so viel wert wie die allerlängste Liebe. Vielleicht kann man mit 4 oder 5 Nächten wie diese, aber genau solchen wie diesen, vielleicht kann man leben wie mit einer langen Liebe ein ganzes Leben.
Idea Villarino, eine große, traurige Dichterin aus Uruguay, die in Deutschland und Europa noch ein unbeschriebenes Blatt ist. An Liebe, so heißt ein kleines, gerade bei Suhrkamp erschienenes Büchlein mit einer Auswahl ihrer Gedichte aus 6 Jahrzehnten. Viel Spaß bei der Entdeckungsreise.
Todo tu amor. ¿Y qué? Te doy mi amor. ¿Y qué? Tendremos tardes, noches, embriagueces, veranos, todo el placer, toda la dicha, toda la ternura. ¿Y qué? Siempre estará faltando la honda mentira. El siempre.
Ich nehme deine Liebe. Na und? Ich geb dir meine Liebe. Na und? Wir werden Abende haben, Nächte, Trunkenheiten, Sommer, die ganze Lust, das ganze Glück, die ganze Zärtlichkeit. Na und? Immer wird die tiefe Lüge fällen, das immer.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.